Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Heute gibt es mal wieder ein Special und diesmal mit Josie. Und das ist nämlich so zustande gekommen, sie hat mich eigentlich selber angeschrieben, meinte so, hey, hättest du Bock auf einen Podcast? Und ich so, ja klar. Und hättest du Bock oder wäre das okay, wenn ich dann gleich unsere Folge auch bei mir mit hochlade? Und die so, ja, geil, machen wir so. Und deswegen kannst du das gerne bei mir hören oder halt, wie gesagt, bei ihr. Und Josie ist nämlich spezialisiert auf die vier Schlüsselthemen Ernährung, Bewegung, Mindset und Stress, beziehungsweise, ja, Regulierung. Und sie ist auch neurodivergent. Und super, super witziger Funfact, ja, ich bin ja jetzt gerade auch dabei, dass ich die Folge jetzt, nachdem wir gesprochen haben, schneide und ich gucke so in meine DMs bei Insta rein und sie sagt mir noch, also sie hat im Call gesagt, im Podcast, ja, ich warte jetzt noch auf meine Autismusdiagnostik beziehungsweise auf die Auswertung und jetzt, während wir gesprochen haben, kam die Auswertung und sie hat ihre Bestätigung, dass sie halt auch zusätzlich halt Autismus hat und halt auch die ADHS-Autismus-Kombi. Mega, mega witzig. Ja, sehr, sehr cool. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß, denn auch das Thema Ernährung und Bewegung, ja, da habe ich halt auch so meine Problematiken mit und deswegen wollte ich halt auch einfach mit ihr sprechen. Also, bevor ich jetzt noch hier weiter ausschweife, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Gut, dann lass uns mal loslegen.
Ja, voll schön, dass wir heute zusammen hier sind. Freut mich sehr, Kathi. Ja, wir sind heute mit der Folge hier vom Wissen zum Tun, weil viele Menschen, vor allem Neurodivergente, Herausforderungen haben, in die Umsetzung zu kommen, auch wenn sie schon ganz viel Wissen haben. Und ja, hier sprechen Kathi und ich heute so ein bisschen um, ja, dir vor allem neben der Aufklärung auch praktische Tipps mit an die Hand zu geben.
Ja, mega cool.
Ja, Kathi, kennst du das auch, dass viele Menschen berichten, sie haben irgendwie schon Bücher gelesen, Podcast gehört zu dem Thema und dass sie aber trotzdem nicht in die Umsetzung kommen?
Ja, natürlich. Also ganz, ganz oft. Vor allem, ich sage jetzt mal, unserer Neurobiologie und unserem Betriebssystem natürlich geschuldet ist so dieses Thema Aufschieben einfach so ganz groß, ne? Ich habe ja da auch schon mal bestimmt letztes Jahr oder schon auch Jahre davor mal so Umfragen in der Community gemacht. So, was ist so unser oder euer, ja, schlimmstes Merkmal oder Symptom. Und da ist es halt immer diese Prokrastination, dieses chronische Aufschieben, was halt wirklich schon echt einen krassen Leidensdruck sich entwickeln lässt, weil man ja eigentlich Dinge tun will, aber man weiß gar nicht, wie man halt rankommt. Und deswegen finde ich es halt auch cool, dass wir heute da sprechen, weil du ja auch noch mal ganz viele verschiedene oder vier große verschiedene Themen halt da zusammenpackst, wo ich auch persönlich sehr interessiert bin.
Ja, also viele Menschen kommen zu mir und wollen halt zum Beispiel was an der Ernährung verändern und merken aber, dass sie da einfach nicht in die Umsetzung kommen. Und da ist mir vor allem über die Jahre auch aufgefallen in meiner Arbeit mit meinen Klienten, dass es immer ein Zusammenspiel aus mehreren Schlüsseln ist. Und daher habe ich dann mein Vier-Schlüssel-System entwickelt. Stressmanagement, Mindset, Ernährung und Bewegung, weil es einfach immer Hand in Hand geht. Und du machst ja vor allem auch ganz viel zum Thema Aufklärung allgemein und kennst dich da ja auch biologisch sehr aus. Möchtest du einmal vielleicht berichten, was da genau in unserem Gehirn aus neurobiologischer Sicht passiert, warum wir da auch wirklich so nicht in die Umsetzung kommen, sondern vor allem diese Aufschieberitis oder Prokrastination haben?
Also neurobiologisch, meistens wird ja immer gesagt, bei ADHS, das hat etwas mit unserem Dopaminsystem zu tun. Und so Laien würden halt sagen, so ja, wir haben ja dieses Dopamindefizit. Das ist aber nicht ganz richtig. Es ist halt einfach, oder man könnte es eher so beschreiben, dass Dopamin, also dieses Motivationshormon, bei uns ganz anders ausgeschüttet, verarbeitet und dann halt auch wieder abgebaut wird. Und ich erkläre das halt auch immer mit so einem, ja, Vierersystem, sage ich jetzt mal. Vielleicht hast du das auch ja schon mal gehört. Und zwar der ADHS-Experte Dr. William Dodson hat vor einigen Jahren dieses Framework NICE entworfen und hat halt erzählt, dass ADHS-Neurodivergente mit den Faktoren, also NICE, also Novelty, Interest, Competition und Extreme Urgency motiviert werden. Ich habe das dann sozusagen ja verdeutscht, damit es halt für viele zugänglicher ist. Und ich nenne das das NAVI bzw. NAMI-Funktionsprinzip. Und wir funktionieren halt mit den Faktoren Neuartigkeit, aktuelle Dringlichkeit oder Druck, dann Wettbewerb oder Menschenfokus und I steht für Intensität, aber emotionale Intensität. Und wenn man das einmal verarbeitet hat, beziehungsweise richtig begriffen hat, dann kann man auch viel besser mit sich umgehen, bessere Strategien finden und so weiter. Und ja, neurobiologisch, wie gesagt, das hat viel mit Dopamin auf der einen Seite zu tun, ja, dass wir durch diese Faktoren erst richtig diesen Dopaminausstoß haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir mit einem ADHS-Gehirn, also es ist ja nicht nur das Gehirn tatsächlich, sondern das ist ja das komplette Nervensystem. Deswegen ist es zum Beispiel halt auch so, dass sich sehr, sehr viele unerkannt Neurodivergente erst in dem Konzept der Hochsensibilität sehen, weil sie merken so, okay, also ich reagiere sehr sensibel auf äußere Reize, Licht, Lärm, ich bin auch emotional sehr sensibel und kommen dann später, vor allem jetzt mit der Aufklärung über ADHS bei Frauen, kommen dann halt da drauf. Und wenn man das halt einfach verbindet, dieses Wissen um, wie funktioniert unser Betriebssystem und dieses Dopaminsystem und gleichzeitig, was heißt denn das eigentlich, dass unser Nervensystem sensibler ist, dann kann man das halt verbinden und ins Tun kommen. Und deswegen mit deinem Ansatz, ich bin da auch voll dabei. Na, was hast du gesagt? Also es ist Ernährung, Mindset, Bewegung
Genau, und Stressmanagement.
und Stressmanagement. Ja, genau. Also das ist halt nämlich genau das, ne? Und ich habe da auch so ein paar Hintergründe, also vor allem was so Bewegung angeht und so. Aber deswegen bin ich gespannt, was du da noch zu sagen hast, beziehungsweise was ich heute von dir lernen kann.
Ja, auch super spannend, das aus deiner Sicht zu hören. Ich habe halt über die Jahre gemerkt, dass Menschen zum Beispiel den Wunsch haben, wie ich eben schon gesagt hatte, abzunehmen und ihre Ernährung zu verändern. Und dass sie dann aber wirklich gar nicht so richtig entweder in die Umsetzung kommen oder am Anfang in eine Umsetzung kommen, aber es nicht nachhaltig erhalten können. Und dann habe ich irgendwann drauf geschaut, an welchen Stellschrauben es noch liegen könnte. Und die meisten dieser Menschen haben vor allem ein Nervensystem, was einfach komplett überreagiert. Also was einfach die ganze Zeit wie in so einem Alarmzustand ist. Und diese Menschen haben auch häufig gemeinsam, dass sie total in so einem Funktionsmodus sind. Und wenn unser Nervensystem die ganze Zeit überreizt ist, dann ist eine Abnahme nahezu unmöglich, weil wir zu viel Cortisol und Adrenalin in unserem Körper haben und das dann dazu führt, dass sich vor allem typischerweise am Bauch zum Beispiel Bauchfett einlagert und dass wir aber auch gar nicht in die Umsetzung kommen können. Und wenn das der Fall ist, dass unser Nervensystem einfach überreagiert, dann können wir auch gar nicht an unserem Mindset arbeiten. Dafür muss es halt auf jeden Fall ja, erstmal reguliert werden. Und daher sage ich immer, der erste Schritt ist auch wirklich erstmal in die Regulation zu kommen. Und dann kann man auch wirklich an dem Mindset arbeiten, mit der Ernährung und mit der Bewegung, vor allem auch wirklich in die nachhaltige Umsetzung kommen. Und bei der Ernährung ist es auch so, dass die Ernährung auch wieder direkte Auswirkungen auf unser Nervensystem hat, auf Cortisol und Adrenalin hat und vor allem auch mit unserem Dopaminhaushalt zusammenhängt. Und viele ADHSler haben zum Beispiel ein Thema mit Zucker, weil Zucker natürlich unser Dopaminhaushalt auch erstmal pusht und ja auch da gewisse Hirnareale antriggert. Und vor allem raffinierter Zucker ist da auch so ein Thema. Viele ADHSler verfallen auch in ein emotionales Essen aus sämtlichen Gründen, wie zum Beispiel Langeweile oder allgemein, um die Emotionen zu regulieren. Und da sieht man auch wieder, wie stark das Thema zusammenhängt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den ganzen Tag uns hauptsächlich von raffinierten Zucker ernähren, dann steigt unser Blutzuckerspiegel ganz schnell und flacht auch ganz schnell wieder ab. Und das führt dann auch zu sogenannten Crashs und hat dann auch wieder einfach Einfluss auf unser Stress. Und mit der Bewegung können wir uns einfach super gut regulieren, unser Nervensystem regulieren und da vor allem auch wieder Dopamin freisetzen. Und Am Anfang ist es da natürlich auch nicht leicht, in die Umsetzung zu kommen. Und ich sage auch immer, es gibt da kein Schema F, also keine Bewegung, die jetzt für jeden funktioniert, sondern da darf man auch individuell hinschauen, dass es Bewegung ist, die einfach zu einem selber passt.
Ja.
Was sind so deine Erfahrungen mit den Themen und auch vielleicht von dir und deinen Klienten? Wie läuft das da?
Also was ich richtig, richtig spannend fand, war der Zusammenhang von Bewegung und Laktat. Das fand ich, das war so eine derbe Erkenntnis für mich. Das hat mich, also wirklich, ich bin da aus allen Wolken gefallen. Und zwar, kurze Hintergrundgeschichte, ich habe ja lange Zeit in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet. Da bin ich halt einfach sehr, sehr viel gerannt. Ich habe mich sehr viel bewegt, ich musste viel schleppen, ne, viel Muskelkraft und so weiter. Und soweit war ich da relativ gut reguliert. Ich sag mal so, der Menschenkontakt dann dahingehend war aber dann für meinen Autismusanteil nicht so cool. Aber so hat das alles relativ gut funktioniert und ich habe ja dann halt ein Fernstudium gemacht. Und da habe ich auch nebenbei in der Gastro gearbeitet. Und das Ding ist halt einfach bei Bewegung, da wird in den Muskeln ja Laktat produziert und Laktat hat die Funktion in unseren Exekutivfunktionen, also im vorderen Teil vom Gehirn, dass die halt besser funktionieren. Und natürlich hat bei mir alles relativ gut funktioniert in dieser ganzen Zeit, weil ich habe früher morgen oder vormittags habe ich halt meinen Studienkram gemacht oder nachmittags und bin dann abends ja arbeiten gegangen und habe sozusagen dieses Depot wieder aufgebaut, ne, dieses Laktat durch die Bewegung und so. So, und hatte da halt keine Probleme oder nicht so große, sage ich jetzt mal, mit dem Aufschieben, nicht mit, also in diese Umsetzung kommen. Also das hat alles gut funktioniert, ich hatte keine Blockaden und so. Und dann 2017 bin ich als Quereinsteigerin in einen Bürojob. Und das hat wirklich nicht lange gedauert und ich kam halt gar nicht mehr klar. Ich habe ja von vorher relativ regelmäßig Bewegung, bin ich plötzlich zu 9 Stunden sitzend, weil ich auch dann mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin und so. Und wenn ich dann natürlich um 7, um 8 nach Hause gekommen bin, dann hatte ich so und so schon keine Kraft mehr, irgendwie Sport zu machen oder mich zu bewegen. Und ich habe dann, also da fing es wirklich derbe an mit der ADHS-Symptomatik, dass die halt schlimmer wurde, ne? Dass ich halt mich nicht konzentrieren konnte, dass ich unaufmerksam war, dass ich ständig abgelenkt war, dass ich Dinge aufgeschoben habe und so weiter. Und erst halt nach meiner Spätdiagnose und dann, als ich mich selber in diese ganzen Themen reingegraben habe, habe ich durch andere Content-Creatorinnen, die genau diesen Zusammenhang halt auch beleuchten, also die selber so im Sport- oder Coaching-Bereich halt tätig sind, dass die halt das erklärt haben und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, also jetzt macht halt auch alles Sinn. Und deswegen finde ich das halt ganz spannend, so, also wo möchte man halt auch anfangen, weil das ist ja so ein Teufelskreis. Wenn ich mich nicht bewege, dann funktionieren meine Exekutivfunktionen nicht oder dann wird dieses ADHS-Aufschieben halt schlimmer. Und gleichzeitig, wenn das Aufschieben schlimmer ist, dann schiebe ich aber natürlich wieder Bewegung auf, ne? Also wo fängt man denn da an? Das ist halt mega, mega krass, da wirklich reinzukommen.
Ja, total spannend. Ich habe als allererste Ausbildung Hotelfach gelernt.
Okay.
Ja, spannend. Und bin dann ja auch so in die ja, psychologische Schiene mitgerutscht und habe ja Hobby zum Beruf gemacht mit Fitnesstrainer-Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung und so weiter. Total spannend, die Parallele.
Ja.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, das ist natürlich auch was, was sich vielleicht jetzt der ein oder andere, der das hier gerade hört, oder die eine oder andere Person gerade fragt, so ja, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ich kombiniere auch super gerne das Thema Stressmanagement mit Bewegung. Ich liebe Yoga. Tatsächlich früher, bevor ich mit meiner Arbeit angefangen habe, hat mir eine Freundin zu Yoga geraten und ich habe so oft gesagt, bitte lass mich damit in Ruhe, auf gar keinen Fall werde ich Yogi.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann aber für mich die Yoga-Form gefunden, die da einfach zu mir und zu meinem Nervensystem passt. Und ich mache es auch immer so, wie ich es gerade fühle. Es ist nicht immer starr, nicht immer dieselbe Bewegung, aber meistens immer so ein kleiner Flow am Morgen, der geht so zwischen 5 bis 10 Minuten und damit reguliere ich mein Nervensystem schon super gut präventiv. Dann wähle ich passende Musik dazu aus, die einfach gerade zu meiner Stimmung auch passt, um da auch wieder mit meinem Dopaminhaushalt zu arbeiten. Und dann bringe ich mich vor allem schon mal in die Bewegung und habe die Kombination mit dem Atem, der auch wieder mein Nervensystem reguliert.
Ja.
Und daher sage ich immer, das ist eine super Form, um hier wirklich Stress und Bewegung zu kombinieren. Es muss aber nicht Yoga sein. Es gibt auch andere Art und Weisen, wie man sein Nervensystem regulieren kann und gleichzeitig in die Bewegung kommen kann. Es gibt zum Beispiel auch Gehmeditationen, die ich auch vor
Ja.
allem ADHSlern eher empfehle als so eine ruhige Sitzmeditation.
Ja, sage ich auch immer.
Ja.
Also sonst wäre ich auch nie in die Meditation gekommen, ne? Also ich habe auch mit Gehmeditation angefangen, weil ich kannte vorher tatsächlich auch nur dieses, setz dich hin, mach die Augen zu und versuch die Gedanken halt irgendwie wegfliegen zu lassen. Und ich dachte mir so, dieses schon alleine einfach nur sitzen, das macht mich unglaublich. Also da habe ich richtig gemerkt, diese innere Unruhe ist da so doll angestiegen. Und ich habe dann später wirklich erst richtig da reingefunden, wo ich auch so einen Mix gemacht habe von, ich habe eine entsprechende Meditationsmusik auf meinen Noise Cancelling Kopfhörern. Ich gehe im Parc Sanssouci in Potsdam, gehe ich schön spazieren. Das verbinde ich halt noch mit dem Atem, beziehungsweise dass ich vielleicht da auch irgendwie so mitzähle oder in einem bestimmten Rhythmus zu der Musik mitatme und so. Und ja, deswegen finde ich halt auch Yoga ganz spannend, weil tatsächlich, ich habe da noch gar nicht mich irgendwie mit befasst. So, ich habe da immer so gedacht, so ja, vielleicht auch mal wieder was Neues, ne? Weil klar, ich habe jetzt schon einige Jahre so auch Meditationspraxis und ich schaffe das jetzt tatsächlich auch schon, dieses, okay, ich setze mich hin und ne, auch mit dem Atmen und so, das funktioniert ganz gut. Aber das will ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, beziehungsweise mich da halt reinarbeiten. Ja, wie, was gibt's denn da? Also ich bin, wie gesagt, kompletter Neuling. Ich habe da null Ahnung von so. Da gibt's ja anscheinend, habe ich mal gehört, es gibt ja bestimmte Posen und so. Wie läuft Yoga eigentlich überhaupt ab?
Genau, also es gibt die sogenannten Asanas, das sind die Körperübungen. Dann gibt es wirklich auch ganz viele verschiedene Formen. Also ich kombiniere mehrere Yoga-Arten miteinander und wähle dann auch für meine Klienten immer die passende Yoga-Art aus, die jetzt einfach zu der Thematik auch passt. Dann schaue ich vor allem vor der Session immer auf das Gefühl, welches gerade präsent ist und frage auch immer ab, in welcher Körperregion das Gefühl präsent ist und lege dann da wirklich gezielt auch die Körperübungen drauf aus. Und das mache ich auch bei mir für mich privat genauso, dass ich selber erstmal hineinspüre. Und dann gibt es von Contemporary Yoga, das ist eine Mischung aus Tanz und Yoga, bis hin zu traumasensiblem Yoga. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle und wertvolle Art, weil man da vor allem in die Grenzwahrnehmung kommt, in die Körperwahrnehmung kommt. Und das ist auch gerade für neurodivergente Menschen super wertvoll und nicht nur für Traumapatienten. Dann gibt es Power Vinyasa Yoga, wo man sich wirklich eher auspowern kann über Yoga, was auch wirklich mehr schon fast in Richtung Fitness geht, bis hin zu ganz ruhigem Yin-Yoga. Also es ist
Okay.
da auch wirklich super individuell und ich sage auch immer, jede Yogalehrerin unterrichtet anders. Ich schaue immer, dass ich vor allem auch die Atmung immer wieder mit erwähne, um da auch immer wieder dran zu erinnern. Da die Atmung halt einfach auch unser Nervensystem super gut beruhigen kann. Und vor allem diese Kombination aus Atem und Bewegung ist halt auch wieder super wertvoll. Dann gibt es auch immer noch eine Schlussentspannung. Das fällt am Anfang vielen Menschen auch nicht so leicht, nichts zu tun. Konnte ich tatsächlich auch nicht, bin ich auch immer noch nicht gut drin. Ich glaube, meine Klienten sind zum Teil schon darin ja besser geworden als ich. Eine Klientin hat letztens berichtet, sie kann jetzt wirklich 20 Minuten nichts tun. Da dachte ich, wow, krass, das schaffe ich
Ja.
nicht. Ja, und das kann man aber auch gut wieder mit Entspannungsübungen kombinieren. Und es muss auch nicht nur eine ruhige Form von der Entspannung sein, es kann auch eine aktive Form der Entspannung sein. Es gibt auch zum Beispiel eine progressive Muskelentspannung. Sowas mache ich auch super gerne und fördert auch tatsächlich nochmal wieder das Krafttraining, weil man dann bewusster die einzelnen Muskelgruppen auch wieder ansteuern kann.
Ja.
Ja, genau. Ja, das sind so ein paar Tools und Strategien, mit denen ich arbeite, mit denen ich privat für mich angefangen habe und es dann einfach strategisch mit in meine Arbeit eingebaut habe, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass es immer Hand in Hand geht, zwischen Körper und Geist quasi.
Ja. Und wie machst du beim Thema Mindset? Also was bringst du damit rein?
Ja, also es ist auch da wieder individuell. Es sind ja vor allem auch Glaubenssätze, die uns da meistens blockieren. häufig auch Glaubenssätze wie, ja, ich schaffe das sowieso nicht oder ich bin halt schon immer
Mm.
so gewesen. Und da gehe ich viel in die Glaubenssatzarbeit rein. Ich gehe aber auch in die Wertearbeit rein, schaffe vor allem auch ja, Zukunftsperspektiven, weil das auch häufig fehlt. Also der
Ja.
Ausblick quasi, wo möchte ich überhaupt hin und wer bin ich überhaupt? Weil uns häufig ja auch schon von Kindheit an eingepflanzt wurde, wir sind so und so, was aber einfach vom Außen dann kam und wir selber dürfen da auch lernen, auf uns zu hören, was wir überhaupt wollen und ja, unsere eigenen Glaubenssätze dann auch identifizieren und umformen.
Ja, bin ich auch voll dabei. Ja, es sind ja, ne, genauso, so, ich weiß nicht, hast du auch richtige Coaching-Ausbildung denn damals gemacht? Ne,
Ja,
das sind ja
genau.
genau diese ganzen Sachen, die man da halt lernt. Und ich fand das auch einfach spannend, wie viel man halt in so einer Coaching oder systemischen Coaching-Ausbildung, Weiterbildung einfach von Ansätzen aus der Therapie ja eigentlich lernt. Ne? Und dass das halt einfach super wichtig ist. Ich finde, das sollte eigentlich. Ja, das ist eigentlich Wissen, das sollte Mainstream werden, ne? Also das sollte man eigentlich schon in der Schule lernen, wenn man schon weiß, okay, was sind denn jetzt meine persönlichen Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Ne, um halt auch sich selber kennenzulernen, so beispielsweise, was macht mich eigentlich wütend und warum? Und dann halt einfach zu begreifen, ah, okay, da steht halt ein Wert dahinter oder so. Na, und ja, und vor allem halt so diese Glaubenssätze, so, ich nenne das immer gerne Gehirntrojaner, ne, weil ich sage so, ja, das ist wie so ein Trojaner auf dem Computer. Du kriegst das nicht mit. Das wird irgendwie ganz unbewusst, wird es halt dir installiert, in Anführungsstrichen. Und dann macht das im Hintergrund irgendwie Schaden und du kriegst das halt nicht mit. Und wenn man dann aber halt das irgendwie herauskristallisiert hat, dann kann man ja so ein Antivirusprogramm ja abfahren und kann halt peu à peu schauen, wie man das halt wieder rausbekommt, damit dieser Trojaner halt keinen Schaden im Hintergrund macht. Und da ist es halt super hilfreich, das alles halt zu verbinden, weil du hast ja schon gesagt, ne, auch so traumasensibles Yoga. Ich finde, das ist auch ein Ansatz, der sollte viel bekannter sein, weil ja schon alleine so Glaubenssätze oder irgendwelche Muster uns ja schon so auch im Alltag oder im Leben mega einschränken können, was ja in gewisser Weise so ein Mini-Traumata ist, dass man ja da einfach rangehen kann und das bearbeiten kann. Und Trauma, kennst du sicherlich auch, dieses eine berühmte Buch hier, The Body Keeps the Score, dass ja sowas, diese ganzen Muster und Traumata ja im Körper sitzen. Und deswegen, das kriegt man ja erst wirklich mit Körperarbeit und Bewegung halt raus.
Ja, genau. Also man sagt auch, dass bei Traumapatienten das schon in den Füßen anfängt, dass sich da auch
Okay.
schon Verspannungen sammeln und die Faszien verlaufen ja von unseren Füßen bis hoch in unseren Kopf und laufen dann schräg im Körper und ja, Kopfschmerzen oder auch Nackenverspannungen können schon wirklich in den Füßen anfangen.
Ja, mega spannend. Okay. Ich habe mich jetzt wirklich erst in den letzten Wochen mal intensiver mit dem ganzen Thema so Faszien und so weiter halt beschäftigt. So, was kannst du da mal ganz kurz erklären? Also was ist das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also Faszien sind quasi das Bindegewebe im Körper, wo
Hm.
ja vor allem Wasser gespeichert wird und wo es dann auch zu Verspannungen kommen kann. Und die Faszien, die verlaufen, wie gesagt, von den Füßen hoch einmal quer bis zu unserem Kopf. Und da können sich auch wirklich Gefühle festsetzen und vor allem negative Gefühle. Und wenn die Faszien verspannt sind, dann sagt man, dass man halt nicht mehr im Fluss quasi ist. Und in der Yogasprache nennt man das Ganze die Chakren. Und man kann es halt wirklich aus wissenschaftlicher Ebene sehen oder auch aus der spirituellen Ebene, dass der Körper dann einfach nicht mehr fließen kann.
Ja, ich finde das ganz spannend. Ich hatte auch, also ich will da auch irgendwann mal mich mehr mit beschäftigen oder mich darum kümmern. Ich hatte nämlich mal vor, ich glaube, müssen auch 2 Jahre gewesen sein oder sogar mehr, ich weiß gar nicht. Da war ich bei meiner besten Freundin und die hatte eine Kollegin da und die war auch ausgebildete Fitnesstrainerin und so und witzig halt auch Gehirnzwilling, auch wirklich Paradebeispiel ADHS bei Frauen, aber wirklich auch so dieses Hyperaktive, weil die schon auch so im Gespräch meinte sie so, ja, ich habe schon immer viel Sport gemacht, ich ging meinen Eltern irgendwie voll auf den Keks und deswegen musste ich ganz, ganz, ganz viel, bin alle möglichen AGs gegangen, habe ganz viele Sportarten gemacht und so. Und die hatte auch diese unglaublich krasse Mustererkennung, weil ich hatte halt auch was mit der Schulter und dann meinte sie so, ja hier, stell dich mal hin, gerade dies, das, geh mal ein paar Meter hin und zurück und dann meint sie so hier und das fängt da und da an, so wie deine Füße stehen und das zieht sich bis hoch. Und ich dachte so, was? Das ist so Magie, hä? Das macht alles so viel Sinn und noch nie irgendwie, dass ich, sei es jetzt bei Ärzten oder Ärztin oder auch so Physiotherapie, wo ich gewesen bin, dass irgendwie mal jemand gesagt hat, so, ja, stellen Sie sich mal hin, ich gucke mir mal Ihr Gangbild an und das hört oder das fängt eigentlich hier schon an und so. Und deswegen finde ich das halt auch ganz spannend. Erstens mal halt auch immer das so festzustellen, dass sich auch sehr viele so Gehirnzwillinge mit ADHS so wirklich in diese Fitnessrichtung bewegen oder da halt eine Selbstständigkeit, Business aufbauen, ne? Und da auch so eine unglaublich gute, so 360 Grad, so eine holistische Betreuung halt anbieten können, weil wir ja halt so eine krasse Mustererkennungsfähigkeit haben und dann mit diesem Vielinteresse, ne, halt auch so mit deinem Vierer-Schlüssel-Framework, dass das ja wirklich alles zusammenkommen muss, dass wir ja, wie gesagt, entweder ins Kommen, ins Umsetzen kommen, ne? Auch so dieses, okay, ich habe irgendwie Probleme da abzunehmen oder das Gewicht zu halten und woran liegt's denn? Es ist halt nicht immer nur ein Ding.
Ja, absolut. Es ist immer ein Zusammenspiel. Und ich sehe tatsächlich auch bei meinen Klienten dann ganz häufig schon in den ersten Sessions, ähnlich wie du es jetzt bei deiner Freundin beschrieben hast, wo das Problem eigentlich sitzt. Und dadurch habe ich auch so schnell einen Erfolg mit den Klienten, weil ich halt einfach ganzheitlich rangehe, den Blick jetzt nicht nur auf ein Thema richte und halt vor allem ganz, ganz schnell schon erkenne, okay, es liegt da daran. Dann muss ich mich immer bremsen, dass ich nicht mit der Tür ins Haus falle. Man
Ja,
muss ja
kenne
auch
ich.
selber so ein bisschen den Klienten darauf kommen lassen. Genau, und für mich hat es dann auch einfach total viel Sinn gemacht, die Ausbildung zur psychologischen Beraterin und zur Suchtberaterin zu machen, eben weil es halt so Hand in Hand geht.
Ja, voll. Also vor allem halt so bei Neurodivergenz wie ADHS oder Autismus oder vielleicht halt auch teilweise auch Hochbegabung, ne? Also das sehe ich ja halt auch immer so ganz oft bei meinen KlientInnen. Da hatte ich auch mal vor einigen Jahren, da kam ein, ja, kam vielleicht ein Mann zu mir, der war so um die 40. Und ich glaube, das war aber damals noch so dieses Thema auch so aufschieben überhaupt oder ich weiß gar nicht. Also das war wirklich so in meinen Anfängen. Und dann meinte er so, ja, hier hast du auch Eins- und Einzelbetreuung. Ich so, alles klar, klar, machen wir. Und nach ein paar Sessions habe ich dann gesagt, so, ey, pass auf, ich möchte dir halt nicht irgendwie auf die Füße treten und so. Und ich möchte nicht, dass es komisch rüberkommt. Aber ich habe dich halt natürlich jetzt so auch in unseren ganzen Gesprächen und Terminen habe ich dich halt analysiert, so weil mein Kopf das eh macht, automatisch. Und ich sage, ich habe die starke Vermutung, dass du halt die ADHS-Autismus-Kombi hast mit einer unentdeckten Hoch- oder Höchstbegabung. Und dann hat er mir wirklich 3 Jahre später halt mir geschrieben nochmal und meinte so, Kati, du hattest recht. Ich habe jetzt die Testung, ich habe alles durchgemacht, ich habe die Diagnosen. Das ist wie ein neues Leben. Und ich dann habe ihm sozusagen zum zweiten Geburtstag gratuliert und der so, ja, wirklich so fühlt sich das an. So, und deswegen, ich bin da auch so voll bei dir. Ich scanne das schon sofort. Ich habe unglaublich schnell, dass mir durch viele subtile Kleinigkeiten einfach auffällt, so, okay, was ist denn jetzt hier Phase und wo kommt denn überhaupt eine Thematik oder eine Problematik halt her? Ja, weil man muss das schon irgendwie differenzieren. Kommt es eher aus der ADHS-Richtung oder aus der Autismus-Richtung oder halt von der Hochbegabung und so. Und vor allem halt körperlich gibt es ja auch wieder sehr viele Überschneidung und so. Kennst du dich zufällig auch so mit Hypermobilität aus oder hattest du da schon einige Klienten oder Klientinnen?
Das haben tatsächlich ja auch ein paar Menschen, die neurodivergent sind, vor allem auch ADHSler, so wie ich es mitbekommen habe. Die ein oder andere Person in meinem Coaching hat diese Thematik, ich selber tatsächlich nicht. Aber vor allem eine Klientin, die jetzt auch kürzlich erst in meinem Coaching ihre ADHS-Diagnose bekommen hat, hat auch dieses Thema. Und ja, also so ein bisschen kenne ich mich in dem Thema aus. Und da darf man vor allem auch, wenn man zum Beispiel dann mit Yoga drauf achtet, auch wieder auf seine Grenzen hören und in diese Grenzwahrnehmung vor allem auch reinkommen.
Genau. Und das ist zum Beispiel halt auch so eine Thematik, wo ich halt so ein bisschen Angst habe, so, weil ich kenne mich jetzt halt wirklich noch nicht so intensiv mit dieser Hypermobilität oder gehört ja auch so zu diesem Ehlers-Danlos-Syndrom, kenne ich mich nicht so intensiv aus oder habe jetzt im Hyperfokus, dass da der schon mal entstanden ist, ne, dass ich da jetzt schon alles drüber gelesen hätte oder so. Und deswegen. Ja, habe ich da, glaube ich, selber auch nochmal so eine Blockade, weil ich mir denke, so, okay, wo fange ich denn jetzt halt erstens mal mit Yoga oder so weiter oder irgendwelchen Übungen halt an? Weil ich möchte natürlich nicht, dass es schlimmer wird. So, ne? Ich habe halt die Thematik schon immer so, klar. Also das ist ja halt auch angeboren. Und merke jetzt halt aber natürlich, ich so, ich gehe auf die 40 zu, da kommen schon so einige Herausforderungen, ne, was jetzt halt mit der Stabilität und so weiter halt zu tun hat, die halt einfach größer werden und will auch noch mal schauen, ob ich da irgendwie so die Diagnose angehe. Aber dann wären wir auch wieder bei der Problematik so, die Experten und Expertinnen deutschlandweit sind da auch sehr, sehr rar gesät. Und letztendlich ist es dann halt auch die Problematik, dass man da, auch wenn man die Diagnose dann irgendwie am Ende hat, man kriegt ja trotzdem keine Hilfe, ne? Und deswegen hoffe ich auch noch irgendwie, entweder können wir da auch noch mal sprechen und so, wie das halt dann aussieht, so worauf muss ich denn bei so einer Hypermobilität bei bestimmten Übungen halt achten, ne? Weil was ich jetzt bloß schon gelernt habe, zum Beispiel halt von anderen Creatorinnen, die sich halt darauf spezialisiert haben und einfach Aufklärungsarbeit machen, dass sie sagen, man sagt ja, oder wie man es damals auch in Sport gelernt hat, so, ja, ihr müsst euch erstmal dehnen und ne, und es muss erstmal warm werden und so. Ja, aber ich war ja schon immer flexibel. Ich war, also ich muss das gar nicht machen. Ich mache da eher noch mehr kaputt, weil ich dann halt mich überstrecke oder überdehne und so. Ne, und muss dann halt wirklich eher von einer Expertin oder von Experten irgendwie lernen, so, wo ist denn da wirklich die Grenze und wo muss ich halt aufpassen, weil nicht, dass ich mir halt. Weil mir irgendwie falsche Tipps gegeben werden und dann gesagt wird, so ja, du musst halt diese jene Übung machen, weil das stärkt und stabilisiert dich und es hat genau den gegenteiligen Faktor dann, ne? Auch blöd.
Ja, da darf man vor allem eh auch auf die Ausführung achten, jetzt unabhängig, ob man diese Hypermobilität hat oder nicht. Das ist für jeden wichtig, dass die Ausführung vor allem halt einfach korrekt ist, weil sonst kann man schon einiges kaputt machen, vor allem wenn man über Jahre dann einfach auch falsch trainiert oder sich falsch bewegt. Und ansonsten zum Beispiel ein kleiner Tipp schon mal, man sollte die Knie niemals überstrecken, also niemals komplett durchdrücken, sondern immer ganz leicht gebeugt halten. Das ist vor allem so ein Punkt, der auch beim Yoga dann auch häufig von mir mit angeleitet wird beispielsweise. Und ansonsten natürlich eine Mischung aus Dehnung und Stärkung und da aber dann halt einfach so, dass es zu dir dann passt.
Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also, wenn jetzt hier irgendwie eine Klientin zu dir kommt und sagt, so, je nachdem, es ist jetzt irgendwie ein Abnehmthema oder, also, wie startest du den Prozess? Wie geht das? Wie gehst du da eigentlich vor?
Also ich schaue erstmal über ein Check-up ganzheitlich hin und schaue erstmal darauf, wo das Nervensystem steht, also wo das Stresslevel liegt, was es für Stressverstärker von innen heraus gibt, also vom Mindset her. Schaue dann auch darauf, wie die Ernährung überhaupt gerade aussieht und wie die Bewegung aussieht und wo die Person hin möchte. Und dann mache ich meine Betreuung individuell, je nachdem, wie das Ziel ist, wie tief die Person schon in dieser Problematik drin steckt und arbeite dann mit der Person im 1:1 und über eine Gruppenbetreuung und habe eine Online-Academy gebaut über Jahre, die dann unterstützend noch begleitet. Genau, und es ist vor allem sehr praktisch veranlagt, mit Kombinationen aus Stressmanagement, Mindset, Ernährung und Bewegung, einfach so, wie es zu der person passt. Es gibt kein Schema F bei mir, aber es gibt halt dieses Grundgerüst. Wie ist das bei dir?
Was meinst du jetzt speziell?
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche Hilfe, wie gehst du dann vor?
Ich mache tatsächlich keine 1-und-1-Betreuung mehr, so, weil ich halt gemerkt habe, so, das ist halt einfach unglaublich anstrengend für mich, so in der, ja, wie soll ich sagen, in der langwierigen, nicht langwierigen, aber in der langfristigen Zusammenarbeit, so, weil ich hatte zum Beispiel am Anfang halt auch so, ich sage jetzt mal, Dreierpakete angeboten und so, und dadurch, dass ich halt, sei es jetzt Automatisierung und so weiter, ich da halt damals die Problematiken hatte, Es war einfach anstrengend für mich. So. Und ich hatte dann eh gemerkt, so für mich ist es einfach schöner oder es gibt mir mehr, wenn ich halt so vielen Menschen wie möglich halt helfen kann. Deswegen habe ich jetzt beispielsweise so in den letzten Jahren, habe ich mich ja dann eher darauf spezialisiert, dass ich bestimmte Frameworks oder so, dass ich da halt wirklich einen Online-Kurs halt mache, den man sich da selber dann auch anschauen kann und die Übungen oder das Training durchmachen kann und die Methoden lernen kann im eigenen Tempo. Das möchte ich aber natürlich halt auch noch ausweiten, dass es halt irgendwann auch, sage ich jetzt mal, wie so eine Plattform gibt, wo sich auch dann die Leute nochmal miteinander austauschen können und so. Denn das ist ja halt genau dieses Ding, ne, was ich halt in meinem so Navi- und Nami-Funktionsprinzip halt auch sage. Das habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich auch noch mal was Neues entwickelt zum Thema, wie bleiben wir überhaupt dran, ne? Und da haben wir halt vom Nami-Prinzip diesen Menschenfokus. Der ist halt für uns persönlich ganz, ganz wichtig. Was ja, wo man, wenn man jetzt mal so dieses große Ganze sieht, ne, und systemisch rausgeht und rauszoomt, was bei ADHS, sage ich jetzt mal, heutzutage ganz oft diesen Krankheitswert auslöst, ist, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft halt leben. Wenn wir, wie vor tausenden Jahren noch, wo wir halt kleine Grüppchen waren, ne, oder wo halt in einem kleinen Dorf jeder kannte sich und wir haben uns alle gegenseitig unterstützt oder sind halt meinetwegen zusammen zum Fischen gefahren oder haben zusammen irgendwie was genäht oder irgendwas hergestellt und so. Das hast du immer in der Gruppe gemacht. Und da wurdest du natürlich halt motiviert. Du hast halt gesehen, okay, oder hast dich verabredet und bist dann in die Motivation gekommen, weil du auch diesen 1-zu-1-Kontakt mit anderen Menschen hattest. Jetzt, heutzutage, wenn du halt alles irgendwie alleine machen sollst, so, dafür sind wir halt nicht gemacht. Dafür sind wir halt neurobiologisch und halt auch evolutionsbiologisch sind wir gar nicht angelegt. Und deswegen hatte ich weiß gar nicht mehr, ich nenne das halt das Fire-Prinzip so. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, weil es schon wieder einige Monate her. Aber es geht mir halt darum, dass man bei bestimmten Aufgaben sich natürlich halt mit Menschen verbindet und da halt einfach auch regelmäßig Termine ausmacht und so. Und deswegen ist halt zum Beispiel vor allem bei ADHS ist so eine 1-zu-1-Betreuung ist natürlich unglaublich Gold wert. Also ich habe das jetzt halt selber, auch weil ich einen Business-Mentor habe und so und merke da, dass mich das unglaublich motiviert, einfach nochmal so seinen Input zu bekommen oder dass wir halt auch so diese wöchentlichen Termine haben und ich da ja einfach mein Gehirn schneller anspringt und ich dann auch in die Umsetzung komme, als wenn ich mir das alles selber aufdoktrinieren würde, weißt du? Ja, und deswegen zusammengefasst, ich mache jetzt erstmal nur Kurse, möchte aber dann später auch wieder in Gruppenbetreuung halt gehen, damit ich halt da einfach nochmal ja, bessere Unterstützung halt auch leisten kann. Und ansonsten mache ich ja halt ja, viel Aufklärung auf Social Media, beziehungsweise auch so kleine Hilfen wie, wie gesagt, meine Bücher, die zwei, die ich schon geschrieben habe, oder dass ich halt auch mal so ein schnelles PDF-Workbook halt entwerfe, was halt so eine spezielle Thematik halt abgreift, wo man halt einfach schon ganz viel lernen kann und sich selber reflektieren kann. Aber natürlich solche Sachen wie Motivation für Sport oder für Ernährung und so, das ist natürlich sowas, ja, nochmal ganz anderes. Und deswegen fand ich das ganz spannend und wollte ja auch dann gerne mit dir sprechen.
Ja, ich finde vor allem die Kombination von uns beiden auch super spannend. Also es ergänzt sich echt ganz gut, finde ich richtig
Ja.
schön. Ja, vor allem, weil ich halt auch so praktisch veranlagt bin und du halt auch vor allem so viel in diese Aufklärung reingehst. Und ich glaube, ja, das ist bestimmt für die Zuhörerinnen und Zuhörer heute auch echt spannend.
Ja, glaube ich auch. Ich hatte noch eine Frage, so wie ist denn das mit Ernährung? Also ich habe das auch schon mitbekommen oder habe ja auch schon einiges gelesen, so was du auch anfangs gesagt hast, so wegen Zucker und so weiter. Beziehungsweise, was so meine Frage wäre, meine große Problematik beispielsweise beim Thema Essen ist halt dieses kontinuierlich sich halt gesund zu ernähren. Also mir geht es nicht darum, ja doch, es geht schon darum, so irgendwie, es nervt mich total ab, wenn ich halt wirklich tagtäglich Zeit aufwenden muss, irgendwie was vorzubereiten oder was zu kochen. Gleichzeitig kann ich aber halt nicht, was ich auch schon mal versucht habe, so von wegen, ich koche mir was für die ganze Woche vor oder bereite mir irgendwie was vor, so ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt da zum Beispiel halt auch so mein Kopf oder mein Nervensystem so, nee, wenn wir das heute nochmal machen, dann wird uns auf jeden Fall schlecht und dann können wir uns den ganzen Tag nicht mehr bewegen oder es gibt sonst irgendwelche anderen, weiß nicht, Magenproblematiken und so. Und von daher gucke ich halt immer, dass ich zwar ausgewogen esse, aber trotzdem, ich habe jetzt vor allem, wo wir auch wieder beim Thema Stress wären, die letzten Wochen und Monate auch wegen Umzug und Renovierung und all meine Routinen sind durcheinander gebracht, bin ich halt auch da so voll rausgekommen und muss mich erstmal wieder damit beschäftigen, so okay, wie kann ich jetzt mir irgendwie mal so einen Ernährungsplan machen, auf was muss ich halt achten und was kann ich vielleicht halt auch ersetzen, weil ich bei manchen Themen oder zum Beispiel halt Frühstück, da weiß ich immer, ich brauche schon irgendwie was mit Zucker, aber ich weiß schon, dass das über den ganzen Tag muss ich irgendwie noch so Snacks finden, die halt trotzdem das halt hochhalten. Und ich muss da halt irgendwie auch was finden, dass ich da ja irgendwie das auf dem Schirm habe oder relativ schnell darin erinnert werde oder irgendwie, weil das Ding ist, wenn ich halt arbeite, dann bin ich im Hyperfokus. Also dann denke ich nicht an Essen, da denke ich nicht an Trinken, etc. Und ich merke dann erst, wenn ich so krass unterzuckert bin, dass ich mir denke, okay, ich stehe jetzt auf und kipp um. Ne? So, das ist zum Beispiel so beim Essen dann halt auch wieder meine Problematik. Und dann, dass ich mir dann später denke, so, jetzt habe ich aber. Jetzt bin ich schon so unterzuckert und bin schon so brain foggy, dass ich aber auch keine Exekutivfunktion und keine Energie mehr habe, zu entscheiden, was esse ich jetzt. Und dann halt wirklich dieser ganze Prozess nochmal, dieses alles zusammen kochen, das dauert dann auch nochmal irgendwie eine Stunde oder so. Nee, und was mache ich dann? Dann sage ich zu meinem Mann, ja, okay, komm, lass uns essen gehen. Und ja, was gibt's dann irgendwie ständig Pizza oder irgendwie was mit vielen Kohlenhydrate und so. Und dann ärgere ich mich wieder und denke mir so, ja, richtig dumm, wolltest du eigentlich nicht, ne? Und vor allem, ja, jetzt haben wir schon Sommer und ja, würde mir eigentlich auch persönlich wünschen, dass ich halt auf mein Wunschgewicht bin, was aber nicht der Fall ist.
Ja, also das Thema haben tatsächlich viele, dass man auch am Anfang denkt, boah, Ernährung ist voll komplex und dauert total lange, bis man sich gesunde Sachen kochen kann. Ich habe tatsächlich ein Rezeptbuch selber kreiert über die Jahre, was ich auch in meinem Coaching mit eingebaut habe, mit schnellen, leichten, gut umsetzbaren Rezepten. Und seitdem es eine Heißluftfritteuse gibt, finde ich, geht das auch alles noch einfacher und noch schneller. Das ist was, womit ich super oft auch meine Sachen dann koche. Also ich verbringe gar nicht viel Zeit in der Küche. Seitdem ich hauptberuflich selbstständig bin, koche ich wieder täglich auch und manchmal für 2 Tage maximal vor. Früher habe ich tatsächlich auch für eine Woche vorgekocht. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bodybuilding. Im Bikini-Bodybuilding war ich auf der Bühne und da war es halt nochmal wichtiger für mich, die Ernährung wirklich ganz genau zu planen. Und ich glaube, das ist so mein Autismus, der dann kickt. Ich bin da gerade nämlich in der Diagnostik. Ich esse seit 10 Jahren morgens dasselbe oder seit über 10 Jahren. Es darf aber auch abwechslungsreich sein. Also es muss nicht immer dasselbe sein. Es gibt total viele verschiedene Möglichkeiten, wie man über eine gesunde, ausgewogene Ernährung es schafft, sich wirklich gut die Dinge auch in den Alltag einzubauen, sodass man da zu seinem Wunschgewicht auch kommen kann, sodass man da auch ausreichend ist, um genügend Konzentration und Fokus zu haben. Es ist da auch wieder individuell. Man sagt, dass manche ADHSler auch mit Kohlenhydraten echt ein Thema haben, dass sie die gar nicht so gut vertragen. Dass es da auch empfohlen wird, mehr vor allem morgens auf Proteine und gesunde Fette zu setzen. Ich selber komme mit langkettigen Kohlenhydraten sehr gut klar und brauche die auch schon morgens und dann wirklich konstant auch den ganzen Tag über. Dann ist es von der Menge her eh immer individuell, weil jeder Mensch einen unterschiedlichen Verbrauch hat. Also da darf man wirklich individuell einmal hinschauen und ansonsten wirklich Proteine gesunde Fette, also ungesättigte Fettsäuren vor allem und dann langkettige
Was
Kohlenhydrate.
wären das alles? Also hast du da vielleicht jetzt schon mal so ein paar Tipps, die ich mir jetzt zum Beispiel gleich mal so mitnehmen könnte? Weil wenn ich jetzt gleich mal losgehe und mir ein paar Snacks kaufe, so, dann weiß ich gleich, wo ich hin muss.
Ja, also ich empfehle auch vor allem, wenn man morgens zum Beispiel nicht gut essen kann, das Frühstück zu mixen als Shake zum Beispiel. Und das kann man dann auch super gut trinken. Da empfehle ich zum Beispiel Haferflocken mit entweder einer Mandelmilch oder auch Wasser und Proteinpulver gemixt. Dann hat man nämlich schon mal langkettige Kohlenhydrate und Proteine drin. Dann empfehle ich Nussmus oder auch Nüsse für die gesunden Fette. Und dann mache ich immer noch Beeren oder auch eine Banane eingefroren damit rein. Und dann hat man da wirklich schon eine super Grundlage. Manchmal mische ich auch noch Skyr oder Magerquark mit rein, gerade wenn ich es als Oatmeal oder als Porridge mache. Und man kann das nach Belieben toppen. Also man kann da Äpfel drauf machen anstatt die Beeren. Man kann verschiedenes Nussmus oder verschiedene Nusssorten drauf machen und hat dann da auch eine super Abwechslung. Ich mache auch manchmal gerne noch Honig drauf, wenn ich es vor allem ein bisschen süßer mag. Und Honig ist dann auch wieder anders als raffinierter Zucker. Man kann es noch mit Samen toppen. Also es ist super individuell, super abwechslungsreich und schon mal eine perfekte Grundlage. Gerade wenn man auch Medikamente nimmt, empfehle ich da auch wirklich nochmal gezielt drauf zu achten, sich ausreichend im Vorfeld am besten schon zu ernähren. Da gehen die Meinungen zwar auch wieder stark auseinander. Es gibt Ärzte und Psychiater, die sagen, es gibt Medikamente, da muss man jetzt nicht unbedingt vorher essen. Ich würde es aber immer empfehlen, vorher zu essen, oder zumindest dazu zu essen, weil es einfach die Grundlage ist für unseren Körper, damit wir überhaupt funktionieren. Wir brauchen Nährstoffe, um denken zu können, um überhaupt die körpereigenen Funktionen aufrechtzuerhalten und da auch unabhängig davon, ob wir jetzt Medikamente nehmen oder nicht.
Und jetzt so für, ich sage jetzt mal so Nachmittag oder so für zwischendurch, was würdest du da für so Snacks empfehlen?
Also ich esse super gerne Skyr, den ich mir dann anmische, wieder mit Beeren oder mit einem Obst meiner Wahl und Nussmus und Honig manchmal. Man kann auch gut mal einen Proteinriegel zwischendurch essen, der nicht so viel Zucker hat. Oder auch Nüsse und Datteln funktionieren auch ganz gut. Das sind so meine Lieblingssnacks.
Okay. Und was irgendwie, ich sage jetzt mal, was Deftiges, wenn man jetzt eher nicht mehr so auf Süßes dann steht?
Als Snack auch wieder?
Ja, zum Beispiel.
Ja, da gehen auch zum Beispiel hartgekochte Eier ganz gut. Auch zum Beispiel mit einem Magerquark-Dip, den man sich auch selber machen kann. Also das ist auch was, was ich immer mal gerne zwischendurch esse.
Okay. Ja, also ich glaube, da kann ich auch auf jeden Fall schon ein bisschen wieder was ja, mir vorbereiten und so. Was ist so zum, ich sage jetzt mal, Mittagessen, weil ich persönlich, ich muss halt auch so seit, weiß ich nicht, seit meiner Kindheit, und das ist mir vor allem jetzt auch in den letzten Jahren so richtig doll bewusst geworden, ich brauche auf jeden Fall zum Mittag brauche ich immer irgendwie was Warmes. Also im Sommer, da geht's, wenn es halt extrem warm ist, irgendwie so über 30 Grad, so ja, da kann ich halt auch mal irgendwie belegtes Brot, Sandwich, einen Salat oder irgendwas essen, also was nicht warm ist. Aber ich brauche auf jeden Fall immer, ich merke das richtig, ich brauche dann so Mittag, Nachmittag brauche ich auf jeden Fall eine größere Mahlzeit in dem Sinne. Weil sonst rebelliert da auch mein Körper. Das ist unfassbar, ne? Also ich habe das in den letzten Jahren so derbe gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo zu Besuch bin und ich weiß, okay, in dieser Familie ist dann halt so, ist die Routine, man frühstückt und es gibt halt kein Mittagessen, sondern es wird dann halt abends gekocht. Und ich habe dann aber jedes Mal, ich denke mir so, ja, ich krieg ja irgendwann Essen und ich kann ja zwischendurch noch einen Snack essen und so. Aber nein, mein Körper sagt so, wie, wir haben jetzt hier lange nichts zu essen bekommen, so, das geht nicht, zack, Magenkrämpfe. So, toll. Außer ich bin halt wirklich darauf so mental eingestellt, dass ich weiß, okay, ich bin beispielsweise im Urlaub, ich bin auf einer Messe oder was auch immer, dann kann ich das noch ein bisschen, also irgendwie kann ich das mental ein bisschen besser verarbeiten. Aber ansonsten brauche ich da halt wirklich immer so diese Routine. Weil sonst ist echt, also ich krieg da auch manchmal, wenn es richtig schlimm ist, absoluten Meltdown oder halt Nervenzusammenbruch, ne, wenn diese Routine halt nicht eingehalten werden kann. Und ich habe es jetzt halt zum Beispiel die letzten Jahre habe ich es dann immer so gemacht, was mir echt super geholfen hat, dass ich auch so in dieses Intervallfasten gehe, also dass ich frühstücke und dann halt Mittag esse, vielleicht halt ein kleines bisschen später, so um 2, um 3, und dass ich halt dann ab da dann bis nächsten Tag um 8 oder um 9 halt einfach nichts mehr esse. Und das war unglaublich gut halt für mich. Da habe ich die Effekte schon echt gemerkt. Also sage ich jetzt mal letztendlich dann auch am Gewicht. Ja, aus dieser Routine bin ich jetzt aber, wie gesagt, in den letzten Monaten wieder raus und will halt schauen, wie ich da wieder hinkomme. Aber möchte gerne auch wieder so in die Richtung mal schauen, dass ich mehr so in Low Carb oder so in die Richtung halt gehe, damit ich wirklich halt, ja, Kohlenhydrate vor allem dann halt so gegen Mittag, Nachmittag schon cutte. Und ja, dann halt auch mehr Bewegung wieder in meinen Alltag integriere.
Ja, also ich habe das Thema auch, dass ich wirklich mein Essen morgens und mittags und abends eigentlich auch brauche. Ich unterzucker sonst auch wirklich und mir geht es auch mental überhaupt nicht gut, wenn ich meine Mahlzeiten und mein Essen nicht habe. Es ist vor allem auch für den Blutzuckerspiegel wichtig, den konstant einfach zu halten und da dann nicht diese Hochs und Tiefs dann wieder zu haben. Ich sag, man muss jetzt nicht pauschal auf Kohlenhydrate verzichten. Man kann auch mit Kohlenhydraten super gut abnehmen. Auch abends darf man noch Kohlenhydrate essen, wenn man damit gut zurechtkommt. Es kommt halt vor allem immer auf die Menge an, dass die halt einfach passt mit der Bewegung dann auch zusammen, sodass man da einfach vom Verbrauch her gut aufgestellt ist. Wenn man auch zu wenig isst, dann ist es tatsächlich auch so, dass der Körper das, was er dann an Nahrung bekommt, wie als so eine Notreserve einlagert. Und das ist auch ein
Das habe ich
Fehler,
schon mal
den viele
gehört.
manchen, ja, den viele machen, ja. Und daher einfach darauf achten, das Richtige und ausreichend zu essen. Die Uhrzeiten spielen nicht so ganz eine Rolle, aber gerade wenn man da auch mental einfach noch diese Herausforderung hat mit Konzentration und Fokus, würde ich schon empfehlen, einfach regelmäßig zu essen und da nicht so lange Pausen zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Vor allem mehr kleinere Mahlzeiten. Das ist auch was, was ich empfehle. Und dann noch zu deiner Frage, so zum Mittagessen. Ich liebe es, zum Beispiel eine Bowl zu machen. Die kann man nämlich auch wieder individuell gestalten mit den Dingen, die man einfach gerne mag. Und da auch wieder die Basis aus langkettigen Kohlenhydraten. Wenn man jetzt sagt, man möchte auf Kohlenhydrate verzichten, kann man da auch einfach gut als Basis einfach seine Proteine wählen und dann wieder die gesunden Fette, zum Beispiel auch eine Avocado, die hat auch wieder gesunde Fette. Und man kann auch selbst da Nüsse noch kombinieren. Ich nehme meistens Reis als Grundlage von den Kohlenhydraten und kombiniere es dann mit einem Fleisch meiner Wahl. Man kann auch, wenn man auf Fleisch verzichtet, das mit Tofu oder sowas kombinieren und dann noch mit verschiedenen Gemüsetoppings.
Ja, ich habe da auch so ein, zwei Bowl-Rezepte, die ich letztes Jahr oder die Jahre zuvor halt auch immer gern regelmäßig gemacht habe, so, weil ja, schmeckt halt auch und ich finde, das geht auch sehr gut rein. Deswegen, ich bin auch zum Beispiel auch großer Fan von so Porridge oder ne, alles so Haferflocken da was machen mit Beeren und so, finde ich halt auch richtig, richtig cool. Genau. Aber ja, ansonsten, ich bin halt auch so unglaublicher Spaghetti-Fan. Also alles, was so Pasta ist, so liebe ich, weil es da ja, da gibt es ja auch so viel Variation an Soßen und so. Aber will halt jetzt auch gucken, so, okay, wie ich das wenigstens ein klein bisschen, weiß nicht, reduziere oder halt, wie ich mehr Bewegung in meinen Alltag wieder kriege. So, weil ich muss jetzt halt mal gucken, ich hatte schon überlegt, ob ich vielleicht doch wieder ins Fitnessstudio gehe, damit ich halt irgendwie auch so diese, ne, Verantwortlichkeit, beziehungsweise, okay, ich habe jetzt dafür bezahlt oder dass ich mal schaue, dass ich sage, gut, ich werde mir auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche halt Fitnessstudio vornehmen, dass ich da erstmal irgendwie reinkomme und bei dem Rest, da schaue ich, wie ich das irgendwie mache mit entweder spazieren gehen oder joggen gehen oder so. Ja, aber muss mich jetzt hier auch erstmal ein bisschen mit meinem Berliner Kiez ein bisschen vertrauter machen, wo ich da mich am wohlsten fühle. Dann halt auch joggen zu gehen und so.
Ja, vielleicht kann ich dir die Sorge nehmen, du musst noch nicht mal auf Pasta verzichten. Die kann man auch gesund gestalten.
Ja, das hoffe ich. So, aber ich denke halt jedes Mal so, wenn ich dann Weil ich glaube, vielleicht, weil ich ja auch auf die 40 zugehe, ne? Also ich werde nächstes, nee, jetzt haben wir Juni, also ich werde im August werde ich 38, ob sich da vielleicht auch schon von meinem Metabolismus irgendwie was getan hat oder so. Oder, wo wir beim Thema Stress sind, ob es halt einfach der Stress der letzten Monate war, so dass halt einfach irgendwie mein Nervensystem so dysreguliert ist, dass es sagt, okay, hier ist gerade zu viel Stress, wir setzen mal lieber was an, so zur Vorsicht, ne, weil vorher hat das halt gut funktioniert. So, ich hatte mein Frühstück, mein Mittagessen, meinetwegen halt auch mit Kohlenhydraten und habe das dann mit dem Intervallfasten, hat das voll funktioniert. Also ich hatte tatsächlich dann auch keinen Hunger abends, beziehungsweise auch keine so Symptomatik, dass ich mir dachte, so, ich habe zwar keinen Hunger, aber ich kann mich nicht konzentrieren, das war halt alles nicht. Ne? Und jetzt denke ich mir, oder wenn ich das so mache, dass ich dann irgendwie nachmittags Kohlenhydrate aber zum Mittagessen esse, dass ich das trotzdem nächsten Tag, auch wenn ich Intervallfasten gemacht habe, dass das trotzdem an der Waage zu sehen ist. Und ich denke so, na toll, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was?
Also gerne mal ganzheitlich hinschauen. Häufig ist es ja auch ein Zusammenspiel. Also wenn du
Mhm.
magst, da können wir auch gerne mal drüber quatschen.
Ja, sehr gerne. Ja, hast du sonst noch irgendwie so einen Tipp? Also klar, es ist halt immer so eine blöde Frage. Hast du den ultimativen Tipp? Und dann sagt man sich so als Expertin so, ja, das alles ist so komplex, ich kann dir nicht diesen einen Geheimtrick sagen, so, weil es gibt's nicht. Aber was dir vielleicht so mit am wichtigsten wäre, wo du sagst, so, das ist halt so ein Fokuspunkt, der ist halt auch in deinen ganzen Trainings oder Coachings, gibst du halt allen Klientinnen und Klienten halt mit, wo man wirklich unglaublich drauf achten muss.
Ja, mit dem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Also das ist so wirklich der Schlüssel für alle anderen Schlüssel. Ja.
Okay, sehr cool.
Ja, hast du sonst noch Fragen?
Nee, soweit habe ich erstmal keine Fragen. Hast du denn noch irgendwie Fragen? Ist dir noch irgendwie was eingefallen oder aufgefallen, was ich dir noch infodumpen könnte?
Ja, so eine Thematik vielleicht noch, beziehungsweise eine Frage.
Mhm.
Wenn jetzt jemand den Verdacht hat, dass man vielleicht neurodivergent ist, was würdest du empfehlen? Wie geht man da am besten vor?
Da habe ich witzig, dass du das sagst. Und vor allem, ich muss auch dazu sagen, wir haben ja das ja nicht abgesprochen oder so, ne? Ich habe ja dazu halt ein Tool entwickelt, ne? Also ich nenne das den Neurodivergenznavigator. Das ist mein Selbstevaluierungstool oder Selbstevaluierungsprogramm. Denn ich beschäftige mich ja halt schon seit vielen, vielen Jahren mit ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung und wie das halt alles in Verbindung steht, wo sich was überschneidet, wo die Gemeinsamkeiten sind und so. Und vor allem das Ding ist, wie sich vieles halt auch kaschieren kann und gegenseitig auscanceln kann. Und ich habe da, wie gesagt, halt so ein Selbstevaluierungsprogramm entwickelt, wo ich halt in ganz kurzen Videos durchführe, so, okay, wie geht man denn jetzt einfach vor? Du merkst, keine Ahnung, ich kann hier mal so mit ein paar ADHS- oder Autismus-Videos relaten, so, aber hä, bilde ich mir das ein? So, ich habe irgendwie voll Angst da. Deswegen habe ich halt das entwickelt, dass ich sagen kann, okay, du musst jetzt hier auch nicht irgendwie dieses Martyrium oder diesen Spießrutenlauf bis zu einer Diagnostik oder so auf dich nehmen, weil wir haben ja heutzutage auch erstens mal die Problematik. Ich meine, das war ja schon vor, oh, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren, ne, als ich dann halt hier auch mit Diagnostik angefangen habe. Da war das ja schon die Problematik, dass entweder die Wartelisten sind geschlossen oder du musst halt monatelang halt auf den Diagnostikplatz warten, wenn du es halt nicht privat bezahlst. Ich hatte dann halt sozusagen halt Glück, beziehungsweise habe dann halt teilweise privat bezahlt. Und wenn du aber halt erstmal gucken willst, okay, wie gehe ich denn jetzt halt vor? So, habe ich halt in dem Programm so gemacht, so, wir haben halt erst so ADHS und dann baut das aufeinander auf, ne? Zum Beispiel, viele kommen erstmal durch die Thematik Hochsensibilität drauf und da erkläre ich, okay, wie hängt was zusammen? Was sind da so die besten Screening-Tests, die du halt so im Internet finden kannst? Dann, was gibt es halt auch so für Literatur? Was gibt es für Bücher, wo du dich selber belesen kannst? Wie es zum Beispiel halt anderen spätdiagnostizierten Frauen vor allem halt geht, weil, kennst du sicherlich halt auch, ne, die ganze Thematik mit Gender Health Gap, dass viele, viele Jahrzehnte, also die letzten, also im 20. Jahrhundert noch fast gar nicht. Erst irgendwie in den letzten 20 Jahren wurde ja mal angefangen, endlich mal an Frauen richtig zu forschen, in allen möglichen medizinischen Themen. Und bis diese ganze Forschung so weit an einem Stand ist, dass halt alles irgendwann dann in die Gesellschaft auch transportiert werden kann, das dauert halt noch Jahre oder Jahrzehnte. Ne? Und deswegen sind wir ja halt auch jetzt an dem Punkt, dass selbst, also entweder Spätdiagnostizierte, beziehungsweise die selbst da drauf gekommen sind und durch halt auch Privilegien meinetwegen und so die Diagnostik bekommen haben, dass die andere Frauen darüber aufklären und sagen so, hey, pass auf, das, was in den diagnostischen Kriterien so und so beschrieben wird, das zeigt sich bei dir im Alltag an diesen und jenen Sachen. Und genau, und in dem Programm ist es halt so, ich führe da so eins zu eins durch und erzähle oder gebe dann beispielsweise, habe ich halt auch so Tests entwickelt, ne? Also was ich vorhin meinte zum Thema Navi beziehungsweise NAMI-Prinzip, also diese entpathologisierte Form von ADHS. Da habe ich zum Beispiel einen Test entwickelt, weil bei manchen, die haben ja auch die Kombi, ne, dass sie sagen, okay, ich werde durch etwas motiviert, was eine Challenge ist, also was eine Herausforderung ist oder wo ich halt so ein bisschen im Wettbewerb gehen kann. Und das muss ja nicht heißen, dass ich mit jemandem anders im Wettbewerb stehe, obwohl wir ja auch wissen und weißt du bestimmt auch selber und so, und du kennst es ja selber aus dem Wettbewerbscharakter, so aus deiner Vergangenheit. Viele ADHS-Neurodivergente sind auch unglaublich krass in bestimmten ja, Sportrichtungen, ne, wie Simone Biles oder der Michael Phelps und so, hier Olympia und Gold gewonnen und noch und nöcher, richtig krass. Aber manche haben ja den Mix mit diesem Menschenfokus. Ne? Das sind dann halt eher diejenigen, die in pädagogische Berufe gehen, in Dienstleistungsberufe gehen. Ne? Also deswegen sind wir halt einfach als Dienstleisterinnen auch so unglaublich gut in unserem Job, so weil wir die Menschen halt ja halt holistisch sehen, also so gesamt sehen und dann halt mit unseren anderen Fähigkeiten und Stärken da halt ganz explizit und ganz speziell dann halt auch sagen können, okay, das und das wird dir helfen, weil ich habe das erkannt, was die Problematik dahinter ist. Ich habe, weiß ich nicht, eine ganze Bibliothek in meinem Hinterkopf und wir gehen jetzt hier und da und dann da lang und du machst das und das und das und dann funktioniert das. So, ich schweife ab. Aber letztendlich ist dieses Programm dann halt auch da, wo ich dann erkläre, so, was ist denn überhaupt ADHS und warum cancelt sich das überhaupt aus? Ne? Also, dass man merkt, okay, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Gleichzeitig kann ich auch 3 Wochen zu Hause sein, komplett isoliert. Ich muss niemanden sehen und niemanden sprechen und wäre trotzdem total glücklich in meinen Recherchen und in meiner Arbeit und so weiter. Ja, und was hat das dann halt auch zum Beispiel halt zu tun mit einer Hochsensibilität oder halt vor allem auch Hochbegabung und Höchstbegabung? Weil das ist zum Beispiel die Neurodivergenz, also wirklich, was die wenigsten wissen und was ich jetzt halt auch in dieser ganzen Neurodivergenz-Bubble halt sehe, was noch kaum so eine größere Thematik ist. Eine Hochbegabung bei Frauen oder hohe Intelligenz ist mit die unerkannteste Neurodivergenz überhaupt. Weil auch schon alleine durch unsere Gesellschaft und Sozialisierung und Patriarchat und Pipapo wird Frauen ganz oft halt auch so Intelligenz abgesprochen, beziehungsweise die zeigt sich halt einfach anders. Und das zeigt sich dann aber halt eher in solchen Sachen, die in unserer Gesellschaft nicht so hoch angesehen sind. Das ist dann halt eher in solchen empathischen, pädagogischen Bereichen, Menschen verstehen, Menschen zu führen, Menschen anzuleiten, dann diese ganze, also was sozusagen ja auch meine Arbeit ist, ne, dass man eine eigene Introspektion hat und so eine Selbstreflexion und das dann aber halt auch übersetzen kann für andere oder daraus was entwickelt. Ne? Also so habe ich es ja nicht anders gemacht, so meine ganzen ADHS-gehirngerechten Methoden, weil ich irgendwie gemerkt habe, weiß ich nicht, also alle diese ganzen Tipps, so Eisenhower Matrix oder Eat the Frog und weiß ich nicht was, das funktioniert alles nicht für mich, aber warum? Und als ich dann halt natürlich diese neurobiologischen Zusammenhänge verstanden habe und gemerkt habe, so, okay, was passiert denn eigentlich in mir drin? Nervensystemtechnisch, ne, sei es jetzt halt irgendwie Angst oder Blockade oder irgendwie oder Verspannung. Und was passiert in meinem Kopf? Also, was denke ich mir eigentlich dabei, dass ich das dann halt externalisiere und zusammenbringe und dann halt anderen erklären kann? So. Aber wie gesagt, Das ist halt auch, geht halt komplett unter. Und wenn du dann dieses twice exceptional bist, das heißt, du hast entweder ADHS und oder Hochbegabung und eine entweder ADHS und oder Autismus und eine Hochbegabung, ne, also twice exceptional, dann cancelt sich das komplett aus. Deswegen gibt es halt auch einfach neurodivergente Frauen mit ADS oder Autismus, die halt einen Doktortitel haben, die beruflich unglaublich erfolgreich sind, die schon in Führungspositionen sind und so. Und die dann aber irgendwann merken, weiß ich nicht, warum ist das Leben eigentlich so anstrengend? Warum habe ich eigentlich hier und da trotzdem immer wieder, obwohl ich so intelligent bin, immer wieder dieselben Problematiken, sei es jetzt halt auch, dass ich mit Menschen anecke oder dass ich halt, ne, wie beispielsweise dieses in die Umsetzung kommen. Warum ist das bei mir so? Weil ich habe ja die Fähigkeiten, eigentlich dagegen was zu machen, aber es funktioniert ja trotzdem nicht, ne? So, ja, jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen, aber deswegen, weil ich habe ja schon vorgewarnt, so wegen Infodumping.
Ja.
genau. Nee, der erste Verdacht, das, ja, genau, also beim ersten Verdacht, ich würde halt, ich kann da selber sagen, so, hey, ich habe da ganz speziell was entwickelt, vor allem was halt für Frauen gemacht ist, was halt auch aus der vor allem so weiblichen Realität gemacht ist, aus dem Alltag, aus diesen ganzen Erfahrungswerten, die man halt auch so zum Beispiel in der Kindheit oder Jugend und so weiter halt macht. Das ist beispielsweise dann halt in meinem Programm im Autismusanteil drin, ne, wo ich halt auch so ein nicht Fragekatalog, aber eher so ein Selbstreflexionsaussagekatalog entwickelt habe. Habe mit über 180 Aussagen. Ich nenne das das A und O bei weiblichen Autismus, so, weil es ist mit den ganzen Bereichen ist das halt von A bis O, wo man dann halt sich selber reflektieren kann, so trifft denn das zu? Habe ich auch diese Erfahrung gemacht oder nicht? Ne? Weil man höchstwahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Autismusdiagnostik, also wirklich statistisch gesehen, heutzutage als Frau durchfällt, ist schon ziemlich hoch, weil, wie gesagt, die ganzen diagnostischen Kriterien oder halt auch die Fragebögen und so, die sind ja eher auf dieses männlich geprägte Bild ausgelegt. Und wenn es dann heißt, so, ja, interessieren Sie sich für Züge? Nee, aber ich kann dir alle Knochen in einem Pferd sagen. Also nicht ich, weil ich bin gar nicht so das Pferdemädchen, aber das ist zum Beispiel so eine ganz, so ein unentdecktes Spezialinteresse. Bei Mädchen und Frauen, dass die sich für ein ganz bestimmtes Tier zum Beispiel halt interessieren. Oder dass wir uns halt eher so für solche Thematiken wie Psychologie, Sozialpsychologie, Kommunikation und so weiter halt interessieren, weil wir ja das halt intuitiv nicht verstehen und gerne andere Menschen verstehen würden. So, jetzt habe ich lange geredet für eins, aber die ultimative Aussage dazu ist halt, wenn man diesen Verdacht hat, sollte man sich strukturiert daran machen und ja, verschiedene Selbsteinschätzungstests machen oder halt, wie gesagt, mit meinem Programm, wo man halt alles zusammen hat und das innerhalb von, ich sage jetzt mal, 2 Stunden durchmachen kann, aber auch gleichzeitig, dass man diesen Prozess, der ist ja nie abgeschlossen. Das ist ja auch, du kennst das bestimmt halt auch so, dass man nach der Spätidentifizierung oder Spätdiagnose in diesen Unmasking-Prozess geht, dass man irgendwann begreift, so, okay, ich habe dieses, jenes, wo wir wieder beim Thema Stress wären und so, ich habe das alles bei mir jahrzehntelang unterdrückt. Was passiert denn jetzt, wenn ich das nicht mehr mache? Und natürlich eckst du dann halt mehr an. Oder es kann halt auch sein, dass du irgendwie Freundschaften verlierst oder Beziehungen und so weiter. Ne? Aber letztendlich muss man halt gucken, wie kann ich denn halt ich selbst sein oder ich selbst werden, sodass es mir halt auch gut geht und dass ich halt gesund lebe. Ja. Und halt viel lesen und mit den Erfahrungsberichten oder den Lebensrealitäten von vielen verschiedenen anderen sich halt beschäftigen. So, das ist halt auch immer so mein Tipp, weil ich sage auch immer, ich persönlich bin ja auch nur ein Beispiel von diesem großen, breiten Spektrum. Und so wie sich bei mir mein ADS oder Autismus und die anderen 2 Neurodivergenzen ausprägen. Ich bin nicht das Paradebeispiel, ne, weil es kommen ja dann auch andere Lebensrealitäten drauf, wenn man beispielsweise Mutter ist oder wenn man halt auch vom finanziellen Aspekt, ne, wenn man da halt eine ganz andere Lebensrealität hat. Und das hat ja dann einfach einen Einfluss, wie sich bestimmte Sachen halt zeigen, ne? Vor allem halt bei ADHS, Autismus, wie irgendwie was rauskommen kann und so. Ja.
Ja, vielen Dank, total spannend. Ich bin echt auch mal super gespannt, was bei meiner Autismusdiagnostik rauskommt. Da warte ich
Hast
sehnsüchtig auf die
du,
Ergebnisse.
ja, aber warst du bei jemandem, der oder die sich halt auch mit Masking und mit hochmaskierenden Frauen und so weiter auskennen?
Ja, wohl ja. Ich bin mal gespannt. Also privat habe ich es jetzt
Mhm,
auch gezahlt, weil
ja.
hier jetzt mittlerweile die Wartezeit 5 bis 6 Jahre gewesen
Ja,
wäre.
weiß
Also
ich. Hab ich damals auch, also weil, ich hab damals auch zu meinem damaligen Mann gesagt, so, mit meinem ersten Verdacht, und dann meinte ich noch so, naja, ich habe mir das mal angeguckt, aber ich glaube, da waren es irgendwie hier, Potsdam, Berlin waren es, glaube ich, irgendwie 3 Jahre, aber dann dachte ich mir auch so, ich, wie geht's nicht noch 3 Jahre warten? Und ich höre aber immer mehr, ne, wir haben jetzt 2026, jetzt sind die Wartelisten entweder geschlossen oder du hast halt 5, 6 Jahre. Was zum Teufel? Also was sollst du denn halt auch in der Zeit machen? Das ist ja genau das Ding, wo ich halt auch sage, so mit schon alleine mit diesem Selbstevaluierungsprogramm, dass man wenigstens schon mal so eine Klarheit hat. Und dann natürlich, es ersetzt natürlich keine Diagnostik, ja, aber wenn es da schon so krasse Impulse gibt, so von wegen, ja, warum habe ich denn halt immer so soziale Probleme, ne? Warum ecke ich halt an? Oder warum verstehe ich manche Menschen nicht? Oder warum verstehen die mich nicht? Dass man da halt schon mal einfach durch dieses Wissen, durch diese Erkenntnis, durch diese Möglichkeit, dass das plausibel ist, dass Autismus höchstwahrscheinlich wirklich da ist, dass der Stress einfach reduziert wird und man sagt so, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ich kann mich da schon ein bisschen mehr annehmen, was den Stress reduziert und was dann aber gleichzeitig die Kapazitäten erhöht. So, und ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
ja, alles gut. Ich sage halt auch immer, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung
Ja.
und dann kann ich in eine Annahme und Akzeptanz kommen und erst dann ist diese nachhaltige Veränderung möglich. Und da ist es bei deinem Thema genauso wie bei meinem Thema halt einfach der erste Schritt, dass man da ins Bewusstsein reinkommt.
Ja, absolut. Deswegen bin ich ja halt auch da voll die Verfechterin zu sagen, ja, diese Selbstevaluierung, die ist, oder wie manche natürlich auch sagen, so Selbstdiagnose, aber eine Selbstdiagnose, letztendlich, du kannst dich ja nicht selbst diagnostizieren, aber ich bin ja halt, wie gesagt, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und da gibt es ja im Business-Kontext, gibt es ja den Begriff halt Selbstevaluation oder Selbstevaluierung, weil wenn du jetzt, du bist beispielsweise in einem Business-Kontext, du bist in deinem Metier, bist du die Expertin. So, das heißt, du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten oder Insights, auch deine eigene Arbeit oder was das betrifft, zu bewerten, beziehungsweise da halt richtig reinzugucken, ne? Und vor allem halt, was so Lebensrealität und so weiter halt anbelangt. Und wenn man dann halt sagt, so, okay, ich reflektiere das wirklich strukturiert und mit einer Ernsthaftigkeit. Und nicht so von wegen, was ja viele denken, so ja, Selbstdiagnose ist halt irgendwie, ich gucke jetzt 3 TikToks und weiß, ah, alles klar, ich habe ADHS oder Autismus. So, weil hast du auch schon mal deinen Schlüssel verloren? Oder ist es dir auch manchmal, oder hast du auch keinen Bock auf Smalltalk? So, doch, das regt mich halt auch jedes Mal auf, ne? Aber ja, da einfach zu gucken, das ist wie mit Linkshändigkeit, ne? Weil du hast ja so innerlich dieses, du weißt einfach, irgendwie fühlt sich das unnatürlich an, wenn ich das so mache. Genauso wie es, also ich meine, ich bin Rechtshänderin, aber ich fühle ja, dass sich das unglaublich unnatürlich anfühlt, wenn ich mit links schreibe. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das eigentlich ist für all die Menschen, die damals halt noch umerzogen wurden, ne? Also die halt ja, denen aufgedrückt wurde, dass die mit rechts schreiben sollten. Und wir sehen jetzt halt, das habe ich letztens erst wieder recherchiert, weil ich halt auch gern diesen Vergleich ziehe, auch Menschen, die damals halt gezwungen wurden, mit rechts zu schreiben, die haben jetzt auch wie bei unerkannter oder maskierter Neurodivergenz haben die ganz, ganz viele psychische und körperliche Beschwerden. Ne? Auch so Angststörungen, Depressionen und so weiter. Und so sage ich halt auch, guck, wie du dich fühlst, wie natürlich sich das anfühlt, ne, ob du jetzt halt mit links oder rechts schreibst oder ob du jetzt halt bestimmte Sachen halt in einem eher ADHS-Style machst, oder dass du beispielsweise bei Autismus, wie das ist, wenn man erstmal da drauf kommt, okay, passe ich denn beispielsweise meine Stimmlage an, wenn ich mit bestimmten Menschen spreche, passe ich mein Gesicht an oder sonst, wie ich mich bewege oder gebe? Und was passiert, wenn ich das halt ganz natürlicherweise einfach mal nicht mache? So, und dann hast du ja schon deine Antwort, ne?
Ja, super spannend. Du hast bestimmt einen Link für diese Selbstdiagnose oder
Kann ich dir,
Selbstevaluation.
ja, die Selbstevaluation, den Neurodivergenznavigator, kann ich dir gern schicken. Das kannst du dir dann auch bei dir mal mit reinpacken. Genau, kannst dir
Ja.
gern angucken. Ich habe tatsächlich auch noch mal, um überhaupt mal so, also wirklich für die kompletten Anfängerinnen und Anfänger, habe ich auch noch mal ein so ein Mini-Training. Also es ist halt ein Webinar, das geht ungefähr eine Stunde. Da gehe ich nämlich zum Beispiel halt auch auf diese ganzen Überschneidungen noch mal ein, beziehungsweise diese, ich sag da so, das sind so 10 Puzzleteile. Wie hängt denn das halt alles zusammen? Vor allem halt, dass neurodivergente Frauen da ganz oft untergehen. Das kann ich dir auch gern noch mal geben. Und da habe ich nämlich dann am Ende noch eine kleine Überraschung. Kann ich dir alles geben? Kannst du bei dir mit reinpacken? Ja.
Super. Danke, ja, dann packe ich es mit in die Shownotes rein. Und wenn du möchtest, kann ich dir auch super gerne den Link zum Check-up von mir schicken.
Ja, sehr
Können wir
gerne.
auch mit in die Shownotes reinpacken. Und ja, hast du sonst noch was, was du ansprechen möchtest?
Nö, also ich glaube, wir haben schon echt viele Themen heute geschafft. Finde ich richtig cool. Ich könnte sicherlich auch noch mit dir 3 Stunden weiterquatschen. Aber ich denke mal so, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt auch schon fa fast bei 1,5 Stunden bestimmt. Aber richtig, richtig cool.
Ja, ich würde sagen, zeitlich sind wir richtig gut durchgekommen und haben
Ja.
jetzt vor allem hoffentlich auch die ein oder andere Person dazu ermutigt, ins Tun zu kommen und in die Umsetzung zu kommen. Und ja, vielleicht machen wir ja nochmal zusammen eine Folge.
Super gerne, ja. Also ja, vor allem halt so diese Umsetzung, ne? Also ich glaube, dass das Ding ist, am Anfang wirklich sich so einzugestehen, okay, ich habe vielleicht halt irgendwie Angst, ne, wie du schon sagst, so, da haben wir wieder so diese Glaubenssatzarbeit, so, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, ich habe Angst, dass das vielleicht nicht stimmt, ich habe Angst, dass ich mir das nur einbilde, ne? Sei es jetzt irgendwie der Verdacht bei Neurodivergenz oder sei es so, ne, bei deiner Thematik, ich habe halt Angst, dass ich das nicht schaffe oder ich habe halt irgendwie schon alles probiert und ich bin irgendwie so hoffnungsloser Fall, so, dass man da diese Schwelle der Angst übertritt, um so einen kleinen Anschubser zu bekommen, so ins Tun zu kommen. Und ich hoffe, die Folge hat auf jeden Fall dabei geholfen, weil das Leben kann sich halt eigentlich nur verbessern, wirklich.
Ja, absolut. Und da darf man einmal durch die Angst durchgehen und mit der Angst gehen und dann kommt man auch zum Sonnenschein quasi.
Ja, genau. Dann vielen, vielen Dank nochmal und ja, dann hören wir uns bestimmt nochmal irgendwann
Vielen,
bald
vielen
wieder.
Dank auch an dich.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.